Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Mein heutiger Gast verlor am 25. Januar 2023 seine Tochter bei einer Messerattacke durch einen abgelehnten Asylbewerber in einem Regionalzug nahe Brokstedt, bei der auch ihr Freund starb. Seitdem hat er immer wieder die Öffentlichkeit gesucht, trat etwa in Talkshows auf und kritisierte die Untätigkeit von Politikern. Zuletzt war er in der ARD-Sendung Klar zu sehen. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit für meine Sendung nimmt. Herzlich willkommen, Michael Kürath.
Hallo.
Herr Kürath, ich habe es eingangs schon gesagt, der 25. Januar 2023, das ist ein schrecklicher Tag in Ihrem Leben. Wir reden darüber gleich. Bevor wir aber darüber reden, bevor wir über den Tod reden, Herr Kürath, lassen Sie uns ein wenig über das Leben reden. Und zwar über das Leben Ihrer Tochter Anne-Marie. Was war sie denn für ein Mensch? Wie war sie so, Herr Kürath?
Anne-Marie war eine sehr, sehr lebensfrohe, unheimlich heitere Person, die sehr, sehr offen war, auf jeden offen zugegangen ist. Sie war auch durch ihr äußeres Auftreten, sie hatte mal vor einigen Jahren Grace Kelly für sich entdeckt. Warum, wissen wir eigentlich bis heute nicht. Und das war so ihr Idol. Und sie hat sich auch dementsprechend so angezogen und ist auch teilweise mit Hut und allem so in die Schule gegangen. Es hat aber niemand irgendwo es auch in irgendeiner Form und Weise angezweifelt. Manchmal ist es ja so, wenn Jugendliche aus der Reihe tanzen, dass sie dann gemobbt werden. Das war aber überhaupt nicht der Fall. Jeder hat das so hingenommen, weil sie halt als authentisch ist, war sie. Und sie war immer gut gelaunt, hat immer ein Lachen auf den Lippen gehabt, war für jeden Griff bereit und sie hat jedem geholfen, jeden unterstützt. Ihre beste Freundin ist 2017 aus Syrien geflohen. Als die hier ankam, sprach sie kein Wort Deutsch und Anne-Marie war die Erste, die in der Schule auf sie zugekommen ist und hat gesagt, hallo, ich bin Anne-Marie, wie kann ich dir jetzt helfen? Und wie viele Stunden haben die beiden hier gesessen und Deutsch gebüffelt? Und also ja, sie war eigentlich für jeden und immer da und immer gut gelaunt und freundlich, hilfsbereit.
Also ich höre schon raus, ein ganz, ganz offener Mensch. Und soweit ich weiß, Herr Kürath, auch ein sehr gläubiger Mensch. Sie war auch Ministrantin, gell?
Ja. Das hatte sie auch für sich irgendwann entdeckt. Sie wollte das machen und wir haben auch eine ganz, ganz tolle Messdienergruppe, die uns auch heute einmal die Woche besuchen kommt und die unsere sogenannten Bonuskinder, die sich aus Mitschülern und Sportfreunden und ja, aus der Kirchengemeinde zusammensetzen, die jeden Mittwoch uns immer noch besuchen kommen und hier auch teilweise zahlreich sitzen und mit uns Zeit verbringen wollen, die dann sagen, ihr könnt vieles mit Anne-Marie nicht mehr erleben, aber wir nehmen euch mit, dass ihr es mit uns erleben könnt. Und da freuen wir uns unheimlich toll, dass die Bonuskinder so offen sind und uns so verbunden sind, nach nun über 2 Jahren uns immer noch jeden Mittwoch besuchen und uns mit allem, was sie bewegt, auch mitnehmen und mittragen.
Über die Bonuskinder sprechen wir noch. Vielleicht nochmal anknüpfend daran, Ihre Tochter, Sie haben schon darüber gesprochen, wie sie war, wie sie sich gekleidet hat. 60er sind ja auch eine sehr elegante Zeit modisch gewesen. Grace Kelly, jetzt nicht das schlechteste Vorbild, sage ich mal. Wie sah es denn aus? Was wollte sie denn beruflich zum Beispiel mal werden? Was waren da ihre Vorstellungen, ihre Träume, ihre Wünsche?
Sie wollte eigentlich mal anfangs Modedesign studieren und Gott sei Dank haben wir im Freundeskreis mehrere, die das getan haben, die dann auch auf Anne-Marie eingeredet haben und gesagt, das ist ein toller Job, aber die meisten können davon nicht mal ihre Miete bezahlen. Und sie hat sich dann umorientiert und wollte irgendwas mit Design, Materialien, allem machen und ist dann letztendlich in der Automobilindustrie gelandet. Und wollte dort Marketing und Design studieren. Und sie hat dort ein Praktikum beim großen deutschen Automobilhersteller gemacht. Sofort ich von ihr begeistert war und ihr schon 2 Jahre vom Abi ein Jobangebot unterbreitet haben, dass sie die Ausbildung dort machen kann und auch eine Jobgarantie im Anschluss bekommt. Das ist natürlich was werden Eltern sich natürlich alle für ihre Kinder wünschen.
Aber natürlich. Und sie war auch noch frisch verliebt gewesen, zuletzt, ne?
Ja, sie hatte seit 5 Tagen offiziell war sie mit Danny zusammen, den hat sie an der Schule kennengelernt und ich hatte das Glück, dass ich Danny schon zweimal auch persönlich in diesen 5 Tagen kennenlernen durfte. Ein ganz bezaubernder, offener, junger Mann, auch mit Rückgrat, ein bisschen Dickkopf und ja, wir beide haben uns auch von der ersten Sekunde an super gut verstanden und ja, die beiden eigentlich auch. Also das war eigentlich schon erschreckend, in wie vielen Dingen sie sich sehr einig waren und eigentlich auch viele Parallelen für ihren weiteren Lebensweg gesehen haben. Und nach so kurzer Zeit, es war schon sehr, sehr beeindruckend.
Das klingt eigentlich ideal. Eine ganz tolle Beziehung mit einem tollen Partner, tolle Jobaussichten auch schon. Dann kam leider der 25. Januar 2023, Herr Kürath. Erzählen Sie doch mal aus Ihrer Sicht, was ist an dem Tag passiert? Wie lief das alles ab?
Naja, also ich, Ann-Marie ist morgens um 5:30 wie immer mit mir in die Firma gefahren und hat dann noch, sie hat dann noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit, bis sie dann zur Bahn nach Neumünster musste. Und ja, schon morgens gab es dann laute Musik, Gesinge und sie hüpfte da durch die Gegend, wo viele Eltern dann auch sagen, Mensch, Kind, nun mach das Ding mal aus. Und aber das war sie nicht, also sie schlug die Augen auf und war gut gelaunt und so war es auch an dem Tag und sie ist dann morgens nach Neumünster gefahren zur Schule und sie hätte so gegen 3, kurz nach 3, wieder bei mir in der Firma sein müssen. Sie kam aber nicht. Wir haben dann angefangen, hinterher zu telefonieren. Wir haben versucht, natürlich sie auf dem Handy zu erreichen. Sie ging nicht ran, was sehr, sehr ungewöhnlich war. Wir haben dann bei Schule, Freunden überall rumtelefoniert, haben aber nirgendwo Informationen bekommen. Bis dann ein Freund von Ann-Marie anrief und sagte, da hat es einen Anschlag gegeben, in Höhe Brugstedt, in einem Nahverkehrszug. Und ja, wir haben dann versucht, bei der Bahnpolizei und überall Auskünfte zu bekommen, das war aber nicht möglich. Und ich habe mich dann, ich glaube, es war so 4:30, 4:55, irgendwie so, ins Auto gesetzt und bin nach Brugstedt gefahren zur Einsatzstelle. Dort lief ich einem jungen Beamten in die Arme, der mich dann gleich mitnahm zum Verhör und mir dezidiert Fragen stellte zur Kleidung, zum Schmuck, zu den Schulsachen von Anne-Marie und sonstiges. Und mir danach dann eröffnete, dass es 2 Opfer gegeben hätte und eines davon Anne-Marie ist und sie nicht mehr nach Hause kommen wird.
Als Sie das gehört haben, ich kann mir vorstellen, im ersten Moment will man das gar nicht wahrhaben. Wie war das bei Ihnen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, aus heutiger Sicht, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ich habe das irgendwo verdrängt. Ich weiß nur noch, ich bin selber auch noch mit dem Auto nach Hause gefahren. Wie, weiß ich alles nicht mehr. Das ist alles so ein bisschen verdrängt und verschoben und weit weg. Und ja, die ersten 2, 3 Wochen sind so komplett in einen Nebel verschwunden, die ich auch so in einzelnen Punkten gar nicht mehr weiß.
Jetzt war es so, dass damals nicht nur Ihre Tochter erstochen wurde im Zug, sondern auch Ihr Freund, der Danny. Wie war das, diese unmittelbare Zeit danach? Wie sind Sie da, aber auch die Angehörigen von Danny, ich sag mal, aufgefangen worden irgendwie?
Also das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Dennis Eltern oder Dennis Verwandtschaft und wir kannten uns ja noch gar nicht. Wir haben hier einen ganz, ganz tollen, großen Freundeskreis gehabt, die uns aufgefangen haben, die uns gestützt haben. Hier waren rund um die Uhr Menschen im Haus, die für uns gekocht haben, die eingekauft haben, wo wir hier Tage und Nächte gesessen haben, gelacht haben, geweint haben, in Erinnerungen geschwelgt sind, was sehr, sehr gut war. Und wir hatten auch eine hervorragende Polizistin an unserer Seite, die uns mitbetreut hat und auch bis heute noch mitbetreut. Aber auch, muss ich sagen, Daniel Günther und unsere Innenministerin Sabine Sittin-Waag, die waren auch gleich zur Stelle und haben nach jeglicher Format und Weise und Möglichkeit ihre Unterstützung angeboten und uns geholfen, wo es nur geht. Aber auch der Weiße Ring und viele, viele andere, die, ich möchte nun gar keinen auslassen, die sich da wirklich involviert und gemacht und getan haben. Also so blöd, wie es sich in dem Zusammenhang anhört, hat es eigentlich hier alles sehr, sehr gut funktioniert. Bei Dannys Eltern war es nicht ganz so. Aber doch im Großen und Ganzen haben sie auch sehr viel Unterstützung erfahren. Und wir haben, glaube ich, nach 4 Wochen den Schritt mal gewagt, Dannys Eltern zu kontaktieren. Und inzwischen ist daraus eine tiefe, enge Freundschaft geworden, die uns allen sehr, sehr gut tut. Und dass wir alle gemeinsame Bilder im Kopf haben von unseren Kindern.
Sie sagen, eine Polizeibeamtin begleitet Sie zum Beispiel bis heute. Wie schaut es denn aus mit anderen Hilfsangeboten? Gibt es da weitere Menschen an Ihrer Seite, die Sie, die Ihre Frau weiter begleiten bis heute und auch vielleicht noch in Zukunft weiter begleiten werden?
Naja, das ist ein ganz allgemeines Problem in dieser hinterbliebenen Vorsorge. Es ist natürlich so, dass das Ganze sehr, sehr viel Geld kostet. Und es ist natürlich so, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die öffentlichen Stellen zwar bezuschussen oder mithelfen, aber an einem Punkt endet es dann und dann ist man auf sich alleine gestellt. Da spielt es dann auch keine Rolle, ob man noch irgendwo psychologische Betreuung braucht oder nicht. Das ist dann das persönliche Problem, wo man sich dann selbst drum kümmern muss und das auch selbst bezahlen muss. Also, das ist in Deutschland also ein Punkt, der mehr als beschämend ist, schon alleine aus der Warte heraus. Wenn man dann von den, oder wenn man dann die Abrechnung für die hinterbliebenen Rente bekommt und feststellt, dass sein Kind den Staat eine Einmalzahlung von 1.497 Euro wert ist, mit dem freundlichen Vermerk, dass davon ja noch Einkommenssteuer und die Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden müssen, dann ist das schon erschreckend, was ein Kinderleben, ein Menschenleben in Deutschland wert ist.
Gibt es Momente, wo Sie sich vom Staat alleingelassen fühlen?
Auch hier muss man ein bisschen differenzieren. Wie gesagt, hier in Schleswig-Holstein, wir sind auch immer noch im sehr, sehr engen Austausch mit der Landesregierung, aber auch parteiübergreifend. Und wir haben natürlich auch Ideen, um die Sicherheit der Bürger, der Kinder zu verbessern. Und wir versuchen dieses auch in die Politik einzubringen. Und wir haben zumindest das Gefühl, dass das hier in Schleswig-Holstein auch fruchtet und auch zumindest wohlwollend aufgenommen wird und auch diskutiert wird auf Bundesebene. Ja, das sieht ja nun jeder regelmäßig in den Medien, wie das Verhalten der Bundespolitiker in solchen Fällen ist. Und das ist schon sehr, sehr beschämend.
Bevor wir über die Politik und die Reaktionen sprechen, vielleicht noch mal kurz der Blick zurück. Nach so einem schrecklichen Schicksalsschlag, Herr Kührer, da dauert es meist eine ganze Weile, bis man annehmen kann, was passiert ist. Wie lange hat es bei Ihnen gebraucht, oder ist es überhaupt schon so weit, dass Sie angenommen haben, Ihre Tochter wird nie wieder nach Hause kommen, Sie werden sie nie wieder sehen, nie wieder lachen hören?
Natürlich hat man das vom ersten Moment an schon zumindest verinnerlicht. Nichtsdestotrotz will man es nicht wirklich wahrhaben. Wenn irgendwo ein Geräusch ist, man guckt doch nochmal zurück und sagt, oh, kommt Anne-Marie oder so. Bei mir haben sich im Laufe der Zeit inzwischen weit über 300 Elternpaare gemeldet, die ihre Kinder verloren haben in den letzten Jahren. Und ein wirklich, wirklich tolles Paar, wo auch eine ganz, ganz enge Freundschaft daraus entstanden ist, sind die Eltern von Ece in Illerkirchberg. Und Eces Fall war ja nun 6 oder 8 Wochen vor uns. Und Ich habe viele, viele Nächte mit dem Vater von Ece telefoniert oder auch, wir haben auch viel Zeit zusammen verbracht bei gegenseitigen Besuchen. Und er hat zu mir mal gesagt, es dauert wie bei der Geburt 9 Monate, bis auch man wirklich realisiert, dass das Kind nicht wiederkommt. Und es war witzig, dass es bei uns fast auf den Tag auch genau 9 Monate waren. Die ganze Zeit davor war, dass man so rückwärts in eine Schlucht stürzt. Man merkt, dass man fällt, man sieht den Abgrund oben immer kleiner werden und verschwinden. Man weiß, es kommt irgendwann der harte Aufschlag, aber man weiß nicht wann. Und das war so nach genau, ziemlich genau 9 Monaten. Da kam dann der ganz, ganz harte Aufschlag.
Sie haben schon gesagt, Sie haben Kontakt zu anderen Eltern von ermordeten Jugendlichen und Kindern. Wie kam der Kontakt zustande? Haben die sich bei Ihnen gemeldet? Sind Sie auf Eltern zugekommen? Wie ging das damals?
Nein, die meisten haben sich an mich gewendet in verschiedenen Formen, Arten, über E-Mails, über Briefe, über Telefonate, nachdem sie mich in den Medien gesehen hatten und haben gesagt, endlich jemand, der mal was sagt oder auch, dass die Medien das mal aufgreifen und sich mit dem Fall mal beschäftigen. Und es war ja für uns immer ein inneres Anliegen. Wir sprechen ja nicht über irgendwie Verallgemeinerung und das sind auch Dinge, die wir weit, weit von uns weisen, zumindest auch die meisten Eltern, mit denen ich in Kontakt stehe. Es geht hier bloß darum, es gibt ein Problem und dieses Problem muss man ansprechen, um eine Lösung herbeizuführen. Und da hilft es nichts, irgendwie zu stigmatisieren, zu polemisieren oder das irgendwo mundtot zu machen. Wir müssen dieses Problem offen und ehrlich ansprechen und auch mit Fingerspitzengefühl und Intelligenz ansprechen, um Lösungen herbeizuführen. Und das für uns alle, die es betrifft. Und da spielt es in erster Linie keine Rolle, um welche Hautfarbe es sich dreht oder um welche Sprache, welchen Glauben oder sonstiges. Ein Mörder ist ein Mörder. Punkt aus. Aber wir müssen natürlich auch dahingehend zu schauen, wo sind die Häufigkeiten, wo sind die Vielfältigkeiten? Und es ist halt bei uns allen so, dass es sich nahezu immer um dasselbe Täterprofil dreht. Es ist nahezu immer dasselbe Tatwerkzeug, es ist nahezu derselbe Tathergang. Es sind dieselben Tatmotive und am Ende einer jeden Tat sind es dieselben Floskeln, die wir von den verantwortlichen Politikern hören, die uns dann erzählen, sie werden jetzt mit aller Härte dagegen vorgehen, sie werden durchgreifen, sie werden tun. Naja, 2 Tage später weiß kein Mensch mehr, was sie erzählt haben. Also dann ist es sowieso vergessen und es ist eigentlich beschämend und wirklich erschreckend.
Gibt das wenigstens ein bisschen Trost, wenn man sich mit anderen Menschen austauschen kann, denen Ähnliches oder sogar das Gleiche passiert ist?
Ja, schon. Man ist auf manche Dinge besser vorbereitet. Ersten Geburtstage und all sowas und erstes Weihnachtsfest und so, das ist schon, dass man dann auch von anderen Eltern lernt, die das schon durchgemacht haben, aber wir inzwischen auch das weitergeben können und versuchen, anderen Eltern Hilfestellung zu geben, wie sie damit vielleicht besser klarkommen. Es gibt ja kein Patentrezept. Und ein anderer entscheidender Punkt, der inzwischen auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, dass wir also auch in vielen Punkten heute mit als Ersthelfer bei solchen Fällen gerufen werden, wo dann auch tatsächlich Eltern sitzen oder alleinerziehende Mütter sitzen oder was und sagen, sie wollen nur mit mir sprechen und wir dann also auch die erste psychologische Betreuung übernehmen. Wir haben jetzt hier gerade einen Fall, wo der gemeinsame Lebensgefährte den 3-jährigen Sohn erst mit heißem Wasser übergossen hat und ihn dann anschließend halbtot geprügelt hat. Der arme Junge hat noch 48 Tage im Krankenhaus gelebt, bis er gehen durfte. Und die Mutter sitzt seitdem apathisch in der Ecke und sagt, sie will nur noch nach Hause zu ihrem Sohn. Oder sie will mit mir sprechen. Und das sind dann so Fälle, wo dann der Weiße Ring oder auch die Polizei bei uns anruft und sagt, Herr Kürath, können Sie? Und so fahren wir kreuz und quer durch ganz Deutschland. Versuchen dann in solchen Fällen auch eine Ersthilfe zu leisten, solchen Eltern erstmal wieder eine Perspektive zu geben. Und wenn sie dort sitzen und sehen, wie Menschen, die ihr Kind verloren haben, wie saßen bestimmt genauso da. jeglichen Lebensmut verloren haben, ist es doch immer auch ein wohlwollendes Gefühl an Maries Lebensmotto, aufgeben ist keine Option, diesen Menschen zu verinnerlichen, dass sie wirklich aufstehen und sich wieder hinstellen und sagen, ja, aufgeben ist keine Option.
Wenn Sie da kontaktiert werden, wenn Sie da gerufen werden und hingehen, was sagen Sie so jemanden, um, ich will nicht sagen, um ihn aufzubauen, aber um ihn vielleicht aufzufangen in dem Moment?
Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Das ist eine Sache, die sich meistens ergibt. Beim letzten Mal habe ich 6,5 Stunden wortlos neben meiner Mutter gesessen, bis sie nach 6,5 Stunden das erste Wort gesagt hat und sie das Gespräch eröffnet. Das sind also, es ist immer verschieden. Man muss gucken. Es muss ja irgendwo auch eine Bindung entstehen. Und das ist so das Schwierigste. Aber erstmal ein Vertrauen auch wieder zu finden, weil viele Menschen wirklich in diesem Punkt und diesem Moment das absolute Vertrauen in die Menschheit komplett verlieren, weil sie es nicht verstehen, wie brutal, grausam Menschen sein.
Jetzt ist es so, Sie haben ja schon genug mit der eigenen Trauer zu kämpfen. Und man sieht auch, wenn man mit Ihnen spricht und wenn man Ihnen zuhört, wie sehr Sie das natürlich verständlicherweise alles anfasst, auffühlt. Woher nehmen Sie die Kraft, dann auch noch anderen Menschen Trost zu spenden?
Meine Tochter war ein offener, ehrlicher, aufrichtiger Mensch. Und für mich war es auch schon als Jugendlicher, was mir früher in der Schule auch überall viel Ärger eingebracht hat. Ich habe immer für meine Position dagestanden und auch Rückgrat bewiesen, wenn ich der Meinung war, ich oder irgendjemand anderes wird ungerecht und unfair behandelt. Und das hat Ann-Marie auch sehr ausgeprägt gehabt und es ist bei mir immer noch vorhanden und ich fühle einfach hier eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Es wird in den Medien von den armen Tätern gesprochen und quasi die bösen Opfer haben ja selber Schuld, dass sie da nur im Weg rumsaßen. Dann wird nach Tausenden von Ausreden gesucht, warum nun irgendjemand einen anderen Menschen ermordet hat. Ob er nun traumatisiert war, eine schwere Kindheit hatte, seinen Goldhamster entzündeten Fußnagel hatte oder was ich, was ihnen alles einfällt. Man muss ja immer Verständnis dafür haben. Mir hat ein hochrangiger Politiker mal gesagt, als ich ihn fragte, wie es sein kann, dass der Mörder von Anne-Marie wo er schon mal 10 oder 11 Monate vorher jemandem ein Messer in den Hals gehauen hat, wieder frei auf freiem Fuß rumlaufen könnte. Und da wurde mir gesagt, ich wäre ein rechtsradikaler Hardliner. Jeder hätte doch eine zweite Chance verdient. Ich habe ihn dann eingeladen, uns hier zu besuchen. Er kriegt einen Spaten in die Hand. Er darf meine Tochter ausgraben und ihr das erzählen. Die wird da bestimmt viel Verständnis für eine zweite Chance haben. Die hat sie nämlich nicht bekommen. Das sind alles so Ungerechtigkeiten und auch teilweise in der Gesellschaft, was uns Menschen an den Kopf werfen, dass es ja ums große Ganze geht und wie toll das nicht alles ist. Und so kleine Kollateralschaden wie mal eben ein ermordetes Kind, das muss man als hinnehmen ums große Ganze. Es ist schon teilweise ekelhaft und pervers, wie Menschen reagieren. Und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren und hinzunehmen. Nicht in meinem Sinne, nicht für Danny und Anne-Marie, aber auch nicht für zig andere Kinder, dass so über sie gesprochen wird und auch den Eltern sowas zugemutet wird. Und das ist mein Gerechtigkeitsempfinden, dort auch in die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, liebe Menschen, hört zu und schaut euch an, was dabei bleibt. Das ist nicht, für uns ist es nicht eine Schlagzeile, die nach 2 oder 3 Tagen verschwunden ist. Uns begleitet es unser ganzes Leben lang. Und ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, wenn man das letzte Mal in seinem eigenen Leben vor seinem eigenen Kind steht und dieses Kind liegt in einem Sarg, man streichelt seinem eigenen Kind über die Hand und diese Hand ist eiskalt, das vergessen sie ihr Lebtag nicht. Ich weiß heute, was das bedeutet. Der Satz, das gönne ich meinem ärgsten Feind nicht. Ich weiß, was es bedeutet.
Wo andere nach so einem Schicksalsschlag sich zurückziehen und versuchen, im Stillen mit der Trauer und mit dem Erlebten irgendwie zurechtzukommen, da haben Sie, und das haben Sie eben ja schon gesagt, einen anderen Weg gesucht. Den Weg in die Öffentlichkeit, den Weg in die Medien, den Weg in Talkshows. Warum?
Ja, wie gesagt, ich fühle einfach dann eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Und es war ja eigentlich, ich bin natürlich völlig unbedarft daran gegangen. Ich bin ein kleiner, dummer Handwerker, der halt einfach einmal laut poltern wollte und sagen wollte, es sind nicht die armen Täter, es sind die bösen Täter, es sind Mörder, es sind nicht die bösen Opfer, es sind Kinder, die nie wieder nach Hause kommen, nie wieder zu ihren Eltern, Großeltern, Mitschülern, Lehrern und sonstiges hingehen werden. Dieses ganze Leid, was hunderte von Menschen da im Hintergrund betrifft, die in jedem einzelnen Fall betroffen sind, das sind Dinge, die bin ich nicht bereit hinzunehmen, und ich finde es auch nicht würdig einer Gesellschaft, dass so mit den Hinterbliebenen umgegangen wird. Es gibt andere Fälle, da werden Gedenkmärsche, Fackelzüge oder sonstiges finden statt. Irgendwelche Möchtegern-Künstler geben Sonderkonzerte und Benefizkonzerte. Meine Tochter hat niemals irgendeine angefragt, ob ein Fackelmarsch stattfinden soll oder ob irgendjemand ein Benefizkonzert geben darf. Das sind alles so Dinge, ich finde, empfinde da eine wahnsinnige Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, und das ist etwas, wofür ich auch kämpfe, dass dort einfach eine Gerechtigkeit wieder einkehrt und auch ein Feingefühl in der Gesellschaft einkehrt, was hier eigentlich passiert.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie sich Nachbarn, Freunde, Bekannte um Sie gekümmert haben nach dem schlimmen Attentat. Wie sah es denn seitens der Politik aus? Sie haben Herrn Günther schon erwähnt zum Beispiel. Gab es da Kontaktversuche, gab es da Besuche, gab es da Trost, der gespendet wurde?
Also wie gesagt, hier in Schleswig-Holstein war sofort eine innige Bindung da, also auch parteiübergreifend, über alle Parteien hinweg, und auch ein großes, breites Verständnis und auch eine große Gesprächsbereitschaft, das muss man ganz ehrlich so sagen. Auf Bundesebene nein. Also es hat tatsächlich sage und schreibe 2 Jahre gedauert, bis Frau Faeser zu einem Gespräch bereit war.
Frau Faeser war ja einen Tag nach der Messerattacke in Brokstedt gewesen, ist dort vor die Presse gegangen, ist aber nicht bei Ihnen auch mal vorbeigekommen.
Noch nicht mal eine Kondolenzkarte, nichts.
Es gab jetzt, wir sprechen dann noch über Klar, über dieses Format auf der ARD, aber bei Klar gibt es eine Szene, da sprechen Sie mit Frau Faeser. Was kam da bei dem Gespräch rum?
Frau Faeser kam mit großer Entourage. Sie selber hat nur gerühmt, was sie in den letzten 3,5 Jahren alles in ihrer Amtszeit umgesetzt hat, was nicht alles positiv ist, wie toll nicht alles ist. Das, was ich ihr dann darlegte, was nicht so positiv ist, war dann alles die Schuld der Vorgänger. Und als ich sie gefragt habe, warum sie das in ihren 3,5 Jahren Amtszeit, wenn es so schlecht war, nicht geändert hat, ist ihr dann ihr Staatssekretär zur Seite gesprungen, der das weitere Gespräch dann aufgenommen hat. Ja, und prinzipiell, was mich eigentlich viel mehr erstaunt hat, wir waren ja am selben Abend dann in Hamburg bei Markus Lanz, und wer Frau Geiwels dort im Interview gesehen hat, das waren 1:1 dieselben Antworten, die ich auch mittags von Frau Faeser bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das abgesprochen war oder sie einen Katalog bekommen haben, was sie zu sagen haben. Es war schon sehr, sehr erschreckend, wie ähnlich oder wie gleich die Antworten waren.
Wie haben Sie sich danach gefühlt?
Inzwischen habe ich mir das abgewöhnt, mit irgendwelchen Erwartungen in solche Gespräche zu gehen, weil ich, wenn ich nichts erwarte, kann ich auch nicht enttäuscht werden.
Der Angriff ist jetzt über 2 Jahre her, Herr Körert. Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau inzwischen?
Es ist von vielen Faktoren abhängig. Es ist einfach, was passiert wieder im Umfeld? Sind wieder irgendwo welche Fälle, neue Fälle? Aber auch, so komisch wie es sich anhört, auch das Wetter spielt eine große Rolle. Jetzt, wo die Sonne wieder rauskommt, ist natürlich auch ein bisschen Seelenbalsam, dann geht es wieder ein bisschen besser. Aber im Großen und Ganzen ist es ein täglicher Kampf, überhaupt den Mut zu finden, morgens überhaupt aufzustehen, einen Sinn da drin zu sehen, überhaupt morgens aufzustehen und nicht einfach zu sagen, ist mir egal, ich bleib liegen.
Was hilft dann in solchen Momenten?
Ja, auch schon Ann-Marie, aufgeben ist keine Option.
Herr Kührath, jetzt war es so, im Juli 2023 begann der Prozess gegen den Mörder Ihrer Tochter. Im vergangenen Jahr fiel das Urteil. Zwischendrin gab es noch eine Revision, die wurde dann abgewiesen. In all diesen Verhandlungstagen sind Sie da je ins Gericht gegangen?
Nein.
Warum?
Wir haben immer für uns gesagt, für uns ist dieser Täter das personifizierte Böse. Und wir haben immer gesagt, wir wollen uns von dem Bösen nicht anstecken lassen. Es geht nur mit Liebe, Vernunft, Zuversicht weiter. Und das war für uns ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Auch in diesem Sinne für Ann-Marie weiterzumachen. Und wir wollten uns doch nicht in irgendeiner Form und Weise vergiften lassen oder in Hass und Hetze verfallen, sondern immer in Liebe zu unserer Tochter agieren. Und das war ein entscheidender Punkt, nicht mit diesen Menschen in einem Raum sein zu müssen.
Jetzt ist Brokstedt in keinster Weise ein isolierter Fall. Es gab schlimme Messerangriffe davor. Zum Beispiel, Zuschauer werden sich erinnern an Würzburg im Sommer 21, mit drei Toten. Es gab aber auch schwere Attacken danach. Es gab Mannheim zum Beispiel im vergangenen Jahr. Da starben Polizeibeamte. Es gab Solingen im August vergangenes Jahr. Und es gab jetzt im Januar Aschaffenburg mit zwei Toten, darunter ein Kleinkind. Sie haben es schon mal angesprochen. Es gibt ein ganz starkes Gefühl in der Bevölkerung, ist zumindest mein Eindruck, dass immer wenn das passiert, gerade auf Social Media, die Bundespolitik sehr schnell dabei ist, immer gleiche Anteilnahmetexte auf Twitter, Facebook und so weiter zu posten. Aber letzten Endes passiert da relativ wenig. Bis Aschaffenburg, so zumindest mein Eindruck, weil plötzlich war das Thema Gewalt, tödliche Gewalt mit Messer durch migrantische Täter das bestimmende Wahlkampfthema. Wie ist da Ihr Eindruck gewesen?
Man hat das natürlich sehr, sehr, man hat gesehen, dass zumindest die Stimmung in der Gesellschaft dahingehend ist, dass das ein ernstzunehmendes Thema ist, was viele Menschen inzwischen bewegt. Man hat sich das auch für seinen Wahlkampf sicherlich irgendwo mehr oder weniger eingebaut. Das Schlimme ist bloß, dass es einen Tag nach der Wahl völlig wieder in Vergessenheit geraten ist.
Was müsste sich denn jetzt in Ihren Augen ändern? Hätten Sie da konkrete Wünsche oder Vorschläge, wie wieder mehr, ja, mehr Sicherheit hergestellt werden kann?
Also ich bin kein Politiker und ich bin auch kein Jurist. Das ist natürlich immer schwierig, was zu sagen. Aber im Endeffekt, nach meinem Kenntnisstand, sind ja alle Rechte und Gesetze vorhanden. Sie müssen bloß Anwendung finden. Wenn dieses aber von der Politik und seitens der Politiker wohlwollend außer Kraft gesetzt wird, dann ist schon die Frage, ob da nicht eine Mitschuld auch seitens der Politik vorhanden ist. Und nach meinem Empfinden, wie gesagt, ich bin kein Jurist, nach meinem Empfinden ist es schon so, dass die verantwortlichen Politiker sich schon fragen sollten, was sie dort eigentlich tun und welche Konsequenzen ihr Handeln hat. Und es gibt einfach Gesetze und Regeln. Jeder von uns kennt es. Wenn Sie mit 60 oder mit 80 durch eine 30er-Zone fahren, dann ist das illegal. Und dann wird auch nicht diskutiert, Sie werden bestraft. Bei illegaler Migration diskutieren wir darüber, ob wir sie überhaupt verfolgen wollen oder nicht. Wie will der Staat noch ein Vertrauen darstellen, auch den Bürgern gegenüber darstellen, wenn sie nicht mal in der Lage sind, eigene Rechte und Gesetze durchzusetzen, die sie von uns verlangen, dass wir sie befolgen, aber sie selber nicht in der Lage sind, das überhaupt umzusetzen? Da sind wir bei der Erodierung des Staates angekommen. Damit sind wir wirklich beim Armutszeugnis des Staates angekommen. Das ist ein Offenbarungseid, der dort stattfindet. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz großes Gefahrenpotenzial in sich birgt. Und ich sage Ihnen das ganz ehrlich, denn das deutsche Schlafschaf dauert manchmal vielleicht ein bisschen, bis sie wirklich wach werden. Aber sollte das passieren, dann möchte ich hier nicht im Lande sein. Und dann möchte ich auch nicht in der Haut der verantwortlichen Politiker stecken, wenn dem Volk die Hutschnur platzt.
Was befürchten Sie da?
Ich habe keine Glaskugel, aber man kennt es natürlich aus anderen Staaten oder man weiß, wie es anderswo geändert ist, dass Pinochet an der Tankstelle als Mahnmal aufgehängt worden ist oder sonstiges. Irgendwann reicht es den Bürgern und das ist etwas, was ich nicht erleben möchte und was ich auch unter keinen Umständen irgendwie forcieren würde oder wollen würde. Das ist einfach der Punkt. Aber die Politiker müssen anfangen, auf die Bürger zu hören, auf ihre Ängste und Nöte und Sorgen. Und es bringt ja nichts, wenn für die paar Bürger noch den Mut haben, die noch irgendwo ihren Mund aufmachen, was sagen, dass sie dann sofort stigmatisiert, beleidigt oder in die Ecke gestopft werden. Natürlich muss man den richtigen Tonfall treffen, aber es sind Ängste und Nöte. Und wenn die Politik diese nicht aufgreift, sondern im Gegenteil sich darüber noch lächerlich macht, ist das ein ganz, ganz, ganz gefährliches Zeichen, auch als Signal an andere Bürger. Und wie gesagt, ich sehe da einen unheimlichen Sprengstoff in der Bevölkerung, der sich gerade erst firmiert, noch gar nicht richtig ausgebrochen ist. Also, wie gesagt, ich möchte das nicht live erleben.
Haben Sie das Gefühl, die Bundespolitik hat die Zeichen der Zeit erkannt, hat erkannt, dass es jetzt ein Umdenken, ein Handeln braucht? Oder ist man eher dabei, Verantwortlichkeiten von sich zu schieben?
Also ich sehe da überhaupt gar nichts, dass das irgendwo, gerade jetzt nach der Wahl, sind ja alle Versprechungen schnell ad acta gelegt worden und auch nicht irgendwie die geringsten Ambitionen. Auch in diesem komischen Koalitionsvertrag stehen ja Dinge drin. Wir wollen, wir möchten und sonstiges, da steht aber nicht drin, wir werden. Es ist alles schwammig formuliert und dann wird immer verwiesen auf unsere europäischen Partner und was und dies und das und jenes was. Es ist eine ganz einfache Sache. In Deutschland kriegt jeder Asyl, der auf direkten Wege hierher kommt. Wer über ein sicheres Drittland kommt, hat kein Anrecht, in Deutschland Asyl zu bekommen. Es ist eine ganz einfache Sache. Das steht im Gesetzestext. Ob man nun es hilft, Grenzen zu schließen, ja oder nein, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, zumindest erst einmal für einen gewissen Zeitraum die Grenzen zu schließen, um erst mal zu eruieren, wer ist hier im Lande, wo befindet er sich, was haben die für eine Bildung, wo wollen sie hin, was wollen sie machen, welche Ambitionen haben sie, wollen sie wieder irgendwann zurück nach Hause, ist eine Schulbildung vorhanden, eine Ausbildung vorhanden, etc. Das ist ja heute, wird das als unmenschlich tituliert. Ich sehe es eigentlich eher als unmenschlich, eine unbegrenzte Zahl von Menschen in dieses Land einzuladen, sie in Containerdörfer zu stopfen, ihnen jeden Monat ein paar Euro in die Hand zu drücken und schreien, Hurra, das ist Integration. Das ist unmenschenunwürdig, das hat nichts mit Integration zu tun. Und diese ganzen guten Menschen sollten vielleicht mal real mal sehen, wie die Folgen von ihrem ganzen Handeln und Tun sind, bevor sie danach schreien, weiterzumachen. Wir müssen ja auch in der Lage sein, diesen Menschen, die herkommen, eine Stütze zu geben, sie anzuleiten, sie in unsere Gesellschaft zu integrieren. Wir schaffen es ja nicht mal mehr, unsere eigenen Kinder zu beschulen, weil nicht genügend Lehrkörper da sind. Wer soll das Ganze übernehmen? Wer soll das Ganze machen? Wie soll das vonstatten gehen? Damit ist niemandem geholfen, was gerade hier stattfindet.
Wir haben die Wahl schon angesprochen. Irgendwann demnächst werden wir einen neuen Bundeskanzler haben und der wird wahrscheinlich Friedrich Merz heißen. Der hatte im Wahlkampf, war er all in, wie es so schön hieß, gegangen, hatte das Thema Migration zum bestimmenden Thema gemacht. Wenn Sie sich alles anschauen, was Sie jetzt eben angesprochen haben, was Sicherheit angeht, was aber auch die Unterbringung und den Umgang mit Migranten auch angeht, trauen Sie Merz zu, dass er all das anpackt und zum Guten wendet?
Oh, das ist eine, glaube ich, sehr, sehr gute Frage. Herrn Merz an sich vielleicht schon. in der Konstellation, wie momentan die Regierung aufgebaut werden soll, nein.
Wir müssen über ein anderes Thema sprechen, Herr Kürert. Über die Sendung Klar, Migration, was falsch läuft. Um mal nur ein kleines bisschen von der Politik wegzukommen, aber wir bleiben eigentlich bei der Politik. Sie waren im Prinzip der Rahmen der ersten Folge, die Kollegin Ruß da produziert hat. Wie war es für Sie eigentlich über so einen, ich nehme an, längeren Zeitraum vor dem Fernsehteam begleitet und im Alltag begleitet zu werden, vor allem?
Also ganz ehrlich, ich wollte das eigentlich gar nicht. Die Redakteure vom NDR waren aber sehr, sehr nett und auch sehr, sehr nachdrücklich, bis ich dann irgendwie gesagt habe, mein Gott, dann macht es halt, wenn ihr meint, das könnte jemanden interessieren. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man irgendwo hingeht und da rennen einen irgendwelche Menschen mit einer Kamera, Mikro und allem drum und nach. Das ist nicht meine Welt und das ist auch nicht was, was ich gerne machen möchte. Ja, das ist schon ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl. Auch über diesen längeren Zeitraum. Nichtsdestotrotz waren die Redakteure des NDR, die mich betreut haben, sehr, sehr nett, sehr, sehr einfühlsam. Und wir haben ja sehr, sehr viele Treffen gehabt und sehr, sehr viele Zusammenkünfte gehabt. Also es war nicht so, dass es irgendwie im Nachgang als wirklich so störend empfunden wurde, wie ich es anfangs vermutet hätte. Also es war eine interessante Zeit.
Also die initiale Ablehnung war dann doch nicht so ganz
Ja,
gerechtfertigt.
man gewöhnt sich ja nachher auch aneinander und es ist natürlich auch, ich bin ein kleiner Handwerker und zum Beispiel der Thomas Berbner ist schon jemand, der seit, keine Ahnung, 40, 45 Jahren im Medienbusiness ist. Das ist eine Welt, die mir vollkommen fremd ist. Und es ist natürlich interessant, auch dort mal Geschichten aus 40 Jahren NDR zu hören, was da hinter den Kulissen passiert. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Jetzt war es so, ich habe gesagt, wir bleiben im Prinzip bei der Politik, weil in der Sendung kamen natürlich auch Politiker zu Wort. Und da haben eine sehr junge Politikerin, die Frau Nizard, ihres Zeichens Bundessprecherin der Grünen Jugend und im Internet vor allem bekannt für sehr, sehr markige Sprüche, die sie da ablässt. Und es war so, dass während der Sendung hat Frau Russi mal damit konfrontiert, was sie denn Eltern von ermordeten Kindern sagen würde. Und sie setzte da zu einer Antwort an, brach dann aber ab und sagte, ich finde es dumm, auf die Frage zu antworten, Kinder werden nicht mehr von afghanischen Attentätern ermordet als von deutschen Vätern. Herr Kürth, als Sie das gehört haben, was ging Ihnen da durch den Kopf?
Naja gut, es ist jetzt fraglich, was man sagen darf nach Paragraph 118 StGB. Aber um in die Assoziation zu dumm zu finden, ich würde ihr empfehlen, vielleicht mal irgendwie doch nochmal die Schule zu besuchen, ein bisschen zu lesen, zu lernen. Und da gibt es genügend Statistiken, die sie selbst bei den eigenen Ämtern, selbst von den Grünen herausgeben, Statistiken lesen kann. Wenn sie des Lesens mächtig ist, dann klärt sich, was dumm ist und was nicht dumm ist.
Es gab nicht nur Politiker, die sich in der Sendung geäußert haben, es gab auch danach Reaktionen und Äußerungen drauf. Unter anderem Jan Böhmermann hat das Format in Grund und Boden kritisiert.
Böhmermann, wer ist der Böhmermann?
Ja, hat sich auch dazu geäußert.
Ich kenne Herrn Böhmermann nicht. Ist der irgendwie wichtig, dass man darüber spricht?
Ach, ein ZDF-Neo-Moderator.
Wie gesagt, ich kenne Herrn
Deutschlandweit
Böhmermann
bekannt.
nicht. Insofern kann ich auch wenig über
Sie
ihn
haben
sagen.
aber im Zweifelsfall wenig verpasst, Herr Kürert. Was viel interessanter war, und das hat dann auch für Wirbel gesorgt, das war ein Mitglied der Linkspartei, der Herr Sassmatz. Das hat dann auch für Medienberichterstattung gesorgt. Er hat sich nämlich, der ist Twitch-Streamer und Linken-Mitglied, und er hat sich die Sendung quasi angeschaut und live kommentiert, während er sie sich angeschaut hat. Und die Sendung beginnt ja erstmal mit Ihnen als Einstieg und Ihrem Fall. Und nicht nur, dass er das Video übertitelt hat mit ARD-Faschoprogramm, Er hat auch gleich, als ihre Sequenz kam, gleich mal gesagt, das ist ja Goebbels Stürmerniveau. Als es daraufhin einen riesen Ärger gab, weil Leute gesagt haben, da trauert ein Vater, was erlauben Sie sich, hat er dann sich nochmal geäußert später, hat eingestanden, dass er vor allem gegenüber dem Vater, also ihnen, sehr empathielos rübergekommen sei. Und dann, Zitat, mir ging es aber vor allem darum, dass der Vater mit seinen Emotionen instrumentalisiert wird, um eben am Ende gegen Migration zu hetzen. Der Vater selbst macht dabei aber eindeutig mit, lässt sich also instrumentalisieren. Herr Kürath, haben Sie das Gefühl, dass Sie durch Medienauftritte, durch Äußerungen sich irgendwie instrumentalisieren lassen?
In keinster Art und Weise. Ich habe genügend Rückgrat. Wenn irgendwas passiert, was ich nicht will, sage ich auch Nein in aller Deutlichkeit. Und ich lasse mir auch nicht irgendwas in den Mund legen, was ich nicht zu sagen habe oder was ich nicht sagen will oder was mir irgendjemand in den Mund legen will. Was dieser gute Mann vielleicht in seinem blinden Wahn übersehen hat, ist der Punkt, es geht hier nicht um Migration, sondern es geht um illegale Migration. Wir brauchen Migration in diesem Land, auch allein durch den demografischen Wandel. Ich habe viele, viele Freunde mit Migrationshintergrund, die aus allen Teilen der Welt kommen, auch aus dem arabischen Raum, aus Afrika und sonstiges. Menschen, die lieb und teuer sind, die sich aber versuchen, die in erster Linie sich an das Grundgesetz halten und unsere Art zu leben respektieren und auch sie so leben wollen. Das sind Menschen, die gerne gesehen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber eine unkontrollierte Migration, eine irreguläre Migration. Wenn Herr Szasmár so mutig ist und diese offenen Grenzen, unkontrollierten Grenzen für sich als so heroisch betrachtet, dann soll er doch bitte zu Hause bei sich die Haustür nachts offen lassen, mit einem großen Schild Eintritt for free. Und wenn er am nächsten Morgen dann mal aufwacht und sich wundert, dass Tafelsilber geklaut ist oder ihm vielleicht einer die Haare geschnitten hat, im besten Falle oder sonstiges, dann soll er sich nicht wundern. Also er ist bestimmt einer der Ersten, der nachts seine Haustür abschließt, weil er Angst hat, dass ihm irgendjemand kommt, den er in seiner Wohnung nicht haben will. Warum sollen wir als Gemeinschaft, die in dem Haus Deutschland gerne und gut zusammenlebt, und ich wiederhole nochmal auch für Herrn Szasmár oder wie er heißt, damit er das vielleicht auch versteht, da geht es nicht darum, wer in diesem Haus gerne lebt, welche Hautfarbe er hat, welches Geschlecht er hat, welche Herkunft, welchen Glauben oder sonstiges, sondern Menschen, die sich unsere Art zu leben gerne einfügen und mit uns zusammen friedlich hier in Sicherheit leben wollen. Warum steht uns nicht die Möglichkeit zu, unsere Haustür abzuschließen und zu sagen, dann müssen wir für unsere Sicherheit sorgen, wenn es anders nicht gewährleistet ist?
Sie haben schon gesagt, dass wer Kritik übt, wird schnell in die rechte Ecke gestellt. Das wird auch bei Ihnen regelmäßig versucht, wenn Sie sich äußern. Was sagen Sie denjenigen, die das versuchen?
Ich weiß es nicht. Es ist ja eine Frage heute, generell ist ja eine Definitionsfrage, was ist rechts oder was ist links. Wenn Sie sich heute ein Programm von den Grünen, Wahlprogramm von den Grünen von 2000 rannehmen, und das sich mal durchlesen, und das im Vergleich zu, keine Ahnung, zur AfD sehen, wenn die AfD heute angeblich rechtsradikal ist, das ist aber gegenüber den Grünen vor 25 Jahren heute eine linksradikale Partei. Also es ist ja eine Frage der Definition, was ist rechts oder was ist links. Insofern, ich lasse mich da nicht in irgendein Stigma hineinstecken. Ich passe zu keiner Partei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde bei allen Parteien etwas Positives, auch bei den Grünen, wo ich sage, ja, das ist richtig und gut so. Ich finde aber auch bei allen Parteien etwas Negatives, wo ich sage, nein, da bin ich nicht mit einverstanden. Und alle, die vielleicht mal ein bisschen Bildung genossen haben und nicht am Freitag irgendwo auf der Straße rumgeklebt haben, sondern vielleicht mit Glück mal in der Schule waren und auch mal Physikunterricht besucht haben, die haben mal gelernt, was eine Waage ist. Das Gleichgewicht der Kräfte. Wir brauchen links und rechts ein Gleichgewicht, damit sich eine gesunde Mitte bilden kann. Und insofern, wenn mir jemand sagt, wir brauchen keine Rechten, doch, wir brauchen genauso viel Rechte, wie wir genauso viel Linke brauchen, damit sich eine gesunde Mitte bilden kann. Was keiner braucht, das sind die Radikalen, weder Rechtsradikale noch Linksradikale noch muslimische Radikale oder sonstiges. Die will keiner, die braucht keiner. Und Mit solchen Menschen möchte ich auch nichts zu tun haben. Nichtsdestotrotz brauchen wir rechts wie links, um eine Ausgewogenheit zu finden und eine gesunde Mitte sich bilden zu können.
Wir haben vorhin schon mal über Ihre Bonuskinder gesprochen, Herr Kürert. Ich kann mir vorstellen, das gibt nicht nur Ihnen was, all die Mitschüler, Mitministranten und so weiter immer wieder bei sich zu haben, sondern das gibt auch denen was. Liege ich falsch?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir haben immer einen offenen, liberalen Haushalt geführt und bei uns war die Bude immer voll. Ann-Marie hat immer viele Freunde und auch Mitschüler und Sonstiges mitgebracht. Also bei uns war das Haus immer voll. Die Jugendlichen haben es auch geliebt, mit uns auch teilweise mal politisch zu diskutieren, weil wir im Gegensatz zu ihren Eltern oder manch anderen ihnen niemals gesagt haben, was richtig oder was falsch ist, sondern wir immer ihnen Gedenkanstöße gegeben haben, gesagt, ihr könnt wählen, was ihr wollt, aber ihr müsst euch klar sein, denkt darüber nach und dann entscheidet. Lest die Wahlprogramme, informiert euch an verschiedenen Quellen, macht euch eure eigenen Gedanken und wenn ihr das könnt, könnt ihr guten Gewissens irgendeiner Partei eine Stimme geben, aber nur dieses Framing sich anzutun, das ist falsch. Und das lieben sie bis heute noch. Also sie diskutieren auch wild und heftig. Einer von den Jungs hat jetzt gerade mit Überzeugung bei der Bundestagswahl die Linken gewählt. Ja, aus seiner Sicht nachvollziehbar und in Ordnung. Und ja, da habe ich nicht mehr was gegen gehabt. Das ist aus seiner Sicht richtig und gut so. Und ich finde es toll, wenn die jungen Menschen sich darüber Gedanken machen und ihre eigene Meinung sich daraus bilden, über das, was sie für an Problemen oder wo sie Lösungsvorschläge sehen. Das ist Politik, das ist Demokratie und so muss es sein. Und ich würde mir wünschen, dass auch in Berlin und anderswo dieser offene Diskurs, die gesunde Streitkultur wieder einkehrt und Streiten ist im Moment so verpönt, dass es Menschen auseinandertreibt. Ich sehe es anders. Ich bin der Meinung, Streiten kann auch Menschen verbinden und auch zusammenführen und für diese bunte Vielfalt sorgen, die ja immer so bei propagiert wird. Das ist etwas, was ich mir wünsche.
Produktiver Streit führt ja auch oft zu guten Lösungen.
Ohne Zweifel.
Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig der Glaube Ihrer Tochter war, Herr Kürert. Welchen Stellenwert hat er für Sie?
Nun ja, ich bin eigentlich immer so dieser Typ U-Boot-Christ gewesen. Ich tauchte mal zu irgendwelchen Feiertagen wieder auf, ansonsten war ich arg untergetaucht. Wir haben uns nach dem Tod von Ann-Marie, nach dem Mord an Ann-Marie und Danny viel mit dem Thema Glauben auseinandergesetzt und auch mit den einzelnen Religionsformen und es ist schon interessant, auch mit Moslems mal darüber zu sprechen, wie sehen sie das oder auch dieses in den Kirchen zu sehen. Die katholische Kirche ist ja sozusagen, man lebt nur, damit man endlich sterben darf. Da geht es ja immer um den Tod, während die evangelische Kirche mehr das Leben zelebriert und halt am Ende des Lebens der Tod steht. Das sind so verschiedene Dinge. Es ist eine interessante Sache, sich mit diesen ganzen Dingen auseinanderzusetzen, auch mit vielen Moslems, Buddhisten und was wir uns zusammengesetzt haben und uns ausgetauscht haben. Man lernt unheimlich viel dazu. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht, gerade in Richtung Glauben, viel dazu zu lernen, was mir bis heute sehr, sehr gut tut. Ich habe viele Dinge aufgenommen, ich habe aber viele Dinge für mich abgestoßen und kann es eigentlich nur mal jedem empfehlen, gerade was das Thema Glauben betrifft, sich sehr offen und kontrovers mal mit den verschiedenen Religionen auseinanderzusetzen.
Die Frage zum Schluss: Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ich bin davon überzeugt, dass ich eines Tages Ann-Marie und Danny wieder begegnen werde, ja. Und ich glaube oder ich hoffe es, dass sie dann sagen, du hast alles richtig gemacht, du hast gekämpft, du hast für viele andere Menschen gekämpft und das hast du gut gemacht und nicht, dass sie sagen, warum hast du dich da feige irgendwo in eine Ecke zurückgezogen?
Herr Körert, ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen und wünsche Ihnen, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht. Und ich wünsche Ihnen vor allem, Ihnen und Ihrer Frau und auch den Hinterbliebenen von Danny, ganz, ganz viel Kraft und alles, alles Gute für die Zukunft. Für hier und heute sind wir am Ende angelangt. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen lieben Dank und einen schönen Abend.